Hallo und herzlich willkommen zur 35. Episode von Rabe und Kampf. Mein Name ist Laura Kampf und wie fast jeden Montag sitze ich hier zusammen mit Melanie Rabe am Podcast.
Guten Morgen.
Ich entschuldige mich, letzte Woche haben wir ausfallen lassen, das ging zu 1000% auf meine Kappe. Ich habe es nicht gebacken gekriegt, es war einfach zu viel los. Ja, das tut uns leid, wir haben da eigentlich schon den Anspruch, das jede Woche zu machen, aber manchmal klappt es einfach nicht. Und Mel und ich sind dann da ja auch so, bevor wir uns jetzt killen und irgendwelche nochmal Nachtschichten in den Nachtschichten schieben,
ja. Lassen
wir es halt und so ist es leider. Es tut uns leid, wir versuchen da ein bisschen sorgfältiger zu sein oder das einfach besser zu planen. Das Ding ist aber auch, dass Mel und ich uns immer live treffen. Also jede Episode ist hier in Mels Küche aufgenommen, wir trinken dabei einen Kaffee, wir quatschen vorher ein bisschen, wir quatschen nachher ein bisschen. Das ist ja auch das, warum wir den Podcast mitunter so gerne machen.
Ja.
Weil wir uns dadurch einfach sehen, es wäre natürlich einfacher und wir könnten das wahrscheinlich auch regelmäßiger machen, wenn wir einfach das im Internet aufnehmen. Aber wir wollen uns einfach auch dabei sehen.
Ja, es wäre nicht dasselbe.
Es wäre nicht dasselbe,
genau. Weil wir
haben
am Anfang überlegt, ob wir es auch mal remote aufnehmen und so. Und ich bin total froh, dass wir das nicht machen.
Ja, ich finde das
auch
so besser.
Weil die Dinge reißen dann auch schnell ein. Wenn man da einmal mit anfängt und sagt, ach komm, ich habe keine Zeit, machen wir wieder remote. Dann irgendwann plötzlich sieht man sich gar nicht mehr.
Genau. Genau. Und das ist ja auch der Grund, warum wir überhaupt mit dem Podcast angefangen haben.
Ja.
Einfach, um bei uns so eine Regelmäßigkeit zu
erzwingen. Genau. Ja, voll gut. Total gut.
Prima. Boah, was gibt's Neues, Mel? Das waren zwei aufregende Wochen. Ich glaube, für uns beide,
total.
Ne?
Ja, also ich war vor allem viel unterwegs. Ich hatte letzte Woche, Montag war ich auf einer Buchpremiere von einer guten Freundin von mir, die du mittlerweile ja auch kennengelernt hast, weil ihr zusammen in der Sendung wart.
Ja.
Ich kann nachher bestimmt noch erzählen, Nicole Staudinger, die hat im Savoy Theater in Düsseldorf ihre Buchpremiere gemacht, war super, super toll.
Schön.
Und dann hatte ich selbst ein paar Lesungen jetzt vergangene Woche in Herne im Literaturhaus, wo ich schon, das war total schön, weil ich da bisher mit jedem Buch war. Also die haben mich mit meinem Debüt 2015 eingeladen, als ich mich wirklich eigentlich auch noch kein Mensch kannte. Und habe mich da mit jedem Buch wieder eingeladen und die kenne ich jetzt schon total gut. Und es war natürlich mega, mega nett. Obwohl tatsächlich das erste Mal war, den Tag davor war es noch total voll. Da war ich in Bergisch Gladbach in einer total netten Buchhandlung. Es war total super auch. Und in Herne war es das erste Mal so, dass nur die Hälfte von allen die Tickets gekauft haben. Es war super gut verkauft und nur die Hälfte von denen, die Tickets hatten, sind gekommen.
Coronavirus.
Krass. Total krass. Und genau, aber war trotzdem total nett. Und gestern hatte ich noch eine Veranstaltung zum Weltfrauentag. Also wir nehmen ja heute wieder total live auf. Heute ist der 9., wir werden es gleich wieder raufballern und sofort. Und im Kölner Literaturhaus, das war ein total netter Abend. Die hatten sich überlegt, die nennen das Weltliteratur-Frauentag und laden drei Autorinnen ein, die gerade in Köln schreiben. Also die entweder aus Köln stammen oder in Köln leben. Und drei Schauspielerinnen, die Texte lesen von drei schon verstorbenen berühmten Autorinnen, die in Köln geschrieben haben. Davor gab es irgendwie eine Führung an Orte, wo berühmte Kölnerinnen geschrieben haben. Oder vielleicht auch nicht so berühmte, einfach nur sehr, sehr gute, die aber gar nicht so durchgekommen und gar nicht so berühmt sind.
Das passt ja auch voll zu unserem Thema.
Ja, voll, total. Und es war ein richtig guter Abend irgendwie und zwar proppevoll. Also die Kölner oder zumindest die Kölner Literaturinteressierten kannten da gar nichts. Es war rappelvoll.
Geil.
Und genau, das wäre so das Update, was ich so letzte Woche gemacht habe. Ich habe natürlich zwischendrin immer versucht zu schreiben, hat nicht gut funktioniert, da muss ich ehrlich sein. Ich habe auch die Entscheidung getroffen, dass ich auf jeden Fall, ich habe ja bisher immer große Lesereisen gemacht mit jedem meiner Bücher. Die letzte war noch größer als die ich jetzt mache. Ich mache jetzt ungefähr so 30, 35 Lesungen zu Die Wälder, zu meinem Roman. Letztes Mal habe ich über 60 gemacht, glaube ich. Und da kommt ja noch der ganze Pressekram dazu, die ganzen Talkshows und alles, was man so macht, die Radiosendungen. Und ich merke echt, dass mich das beim Schreiben wirklich aufhält und hindert und dass ich das runterfahren muss. Also definitiv die letzte große Lesereise, die ich so in der nächsten Zeit mache. Die nächste mache ich ganz klein, verkündige ich einfach mal so, muss
ich
meinem Verlag
gut.
auch noch irgendwie sagen. Aber
ja, das wissen die ja jetzt. Die hören ja wohl hoffentlich den Verlag.
Ja. Hören ja eh alle. Und genau, also nächstes Mal mache ich ein paar Lesungen und das muss leider reichen. Was schade ist, weil ich einen Buchhandler gerne unterstütze, weil ich das auch wichtig finde, aber es kann nicht sein, dass irgendwie mein Kerngeschäft darunter leidet. Vor allem die Qualität vielleicht auch irgendwann. Es ist noch nicht so, weil ich so viel strample und das doch noch irgendwie auf die Reihe kriege. Aber ich habe jetzt manchmal echt so das Gefühl, das hast du mal gesagt, ich arbeite irgendwie, mein Gefühl ist so, ich arbeite 300 Tage im Jahr, damit ich 65 Tage im Jahr schreiben darf.
Ja,
so fühlt sich das. 66, weil es ja ein Schaltjahr ist. So, weißt du, so. Und das ist auf jeden Fall, das war irgendwie, das ist, glaube ich, ein wichtiges Update, dass mir das klar geworden ist, dass das ein Fehler ist, dass ich da einen Fehler mache.
Ich glaube gar nicht, dass du, ich glaube nicht, dass du einen Fehler machst. Ich glaube einfach, du bist jetzt in einer anderen Station angekommen.
Ja, also, aber vielleicht schon ein bisschen länger.
Vielleicht schon ein bisschen länger, du bist aber halt auch einfach ein sehr fleißiges Kerlchen, Mel. Ja. Also ich glaube, du kannst, du kannst so einen Stress und so eine Überbelastung deutlich länger aushalten als der Durchschnitt. Mhm. Und vielleicht fühlt sich das jetzt, wo du das so verstehst, so Mensch, das muss ich vielleicht auch gar nicht und vielleicht konzentriere ich mich mehr auf meine Kernkompetenz. Das wäre wahrscheinlich anderen Leuten früher aufgefallen, weil die schon in Tränen zusammengebrochen wären und weinend in der Dusche gedacht hätten, ey, ich kann nicht mehr.
Ja, das kann gut
also
sein.
Also bist einfach sehr strapazierfähig. Aber ich finde das, mega, mega gut. Witzigerweise habe ich durch das Coronavirus gerade einen ähnlichen Lightbulb-Moment, weil super viel abgesagt wird, also was diese ganzen Messen angeht.
Bei mir auch. Die Leipziger Buchmesse ist abgesagt worden. Ich hatte da so viele Termine, das wäre jetzt diese Woche gewesen. Total krass, weil lustig. Gerade habe ich erzählt, ich mache nächstes Mal weniger Termine. Aber die Termine, die ich schon hatte, die hätte ich natürlich sehr gerne gemacht. Vor allem, es gibt natürlich Schlimmeres, aber für mich wäre die Leipziger Buchmesse so toll gewesen. Weil auf den Buchmessen gibt es halt immer die ganzen verschiedenen Bühnen und Veranstaltungen. Und es gibt ganz, ganz viele Veranstaltungen und Bühnen, wo man so als kleine Debütantin 2015 gedacht hat, boah, wenn ich da irgendwann wäre. Ja. Und das hätte ich dieses Mal alles gehabt zum ersten Mal. Oh. Also so das blaue Sofa, ARD-Bühne, Deutschlandfunk, diese ganzen Dinge und dann diese berühmte Krimi-Lesung im Landgericht, so wo ganz viele tolle Autorinnen und Autoren sind, wäre ich zum ersten Mal dabei gewesen, auf dem Ehrenplatz als Letzte und das ist alles weg.
Das ist ja wirklich ärgerlich.
Ein bisschen ärgerlich. Natürlich vor allem ärgerlich für alle, die da schon Geld und Zeit investiert haben. Ich wäre nur hingefahren und hätte irgendwie eine schöne Zeit gehabt, weil es ist für viele andere viel schlimmer als für mich, aber es ist trotzdem irgendwie schade.
Ja.
So ist es. Aber bei dir auch krass, weil bei dir ist richtig viel ausgefallen. Bei mir ist nur die eine Messe.
Genau, bei mir fallen gerade so ziemlich alle Messen aus. Es steht jetzt noch ein bisschen was an, da habe ich noch nichts zu gehört und ich finde das schwierig. Man weiß ja auch einfach gar nicht, wie es weitergeht. Man weiß ja gar nicht, wie man sich verhalten soll.
Ja, das wäre jetzt meine Anschlussfrage gewesen. Wärst du mit einem guten Gefühl hingegangen, wenn es nicht abgesagt worden wäre? Weil ich bin irgendwie ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich das so finde.
Ich finde fast, also die größte Verantwortung hat natürlich der Veranstalter.
Ja.
Und ich glaube, das ist so eine ähnliche Situation wie damals bei der Love Parade, wo es halt diese krasse Panik gab.
Ja.
Dass halt danach alle Festivals, so egal ob das jetzt gerechtfertigt ist und ob das Sinn macht, ob das logisch ist oder nicht, du konntest eigentlich kein Festival mehr veranstalten, weil es halt so emotional war, weil alle so Angst hatten und weil es auch einfach ein ganz schwieriges Thema ist. Und ich glaube, so ist das jetzt gerade auch, ob das total sinnvoll ist oder nicht. Es ist halt heikel und es ist emotional und die Leute haben Angst und dann ist es ganz schwierig, sich richtig zu verhalten.
Ja, voll.
Naja, mal gucken. Also es gibt noch so ein paar Sachen, da wäre ich echt traurig, wenn das abgesagt werden würde. Ich aber zum Beispiel so das OMR Festival Online Marketing Rockstars, da werde ich dieses Jahr reden. Und
in Hamburg, ne?
Das ist halt für mich auf jeden Fall auch so die größte Bühnenerfahrung. Und ich bin da ganz gespannt drauf und das wird, glaube ich, auch eine richtig, richtig coole Sache. Ich habe, um Gottes Willen, ich habe noch nichts gehört von denen, dass es in irgendwie überhaupt im Raum steht, ob das abgesagt wird. Ne? Das ist jetzt nur so mein Gefühl, es ist erst im Mai. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwelche Gerüchte verbreite, ich habe da von denen gar nichts gehört.
Ja.
Nur eben, weil alles andere abgesagt wird und man sich ja auch Gedanken macht.
Auch dein TEDx-Talk.
Und mein TEDx-Talk war abgesagt.
Ja, wir saßen gerade zusammen bei einem Käffchen in meinem Lieblingscafé und genau da kam der Anruf.
Genau,
also, ja.
Der wurde abgesagt, das wird aber wahrscheinlich nachgeholt.
Super.
Ja, aber es ist schon, aber was du gerade meintest, so meine Kernkompetenz ist ja eigentlich das Schreiben und diese Lesereisen machen zwar Spaß und das ist gut für den Buchhandel, das ist gut fürs Geschäft wahrscheinlich auch.
Total.
Aber das ist halt einfach nicht das, wo ich meine Zeit am effektivsten verbringe. Das merke ich jetzt auch, weil ich einfach gemerkt habe, ich war auch so ein bisschen erleichtert, dass die Messen, also jetzt so die Eisenwarenmesse, da wäre ich für Pferd hingegangen. Das ist überhaupt gar nicht das, wofür ich eigentlich da bin. So, da sind halt Fachbesucher, da sind gar nicht die Leute aus der Community, da sind gar nicht die Leute, die meine Videos gucken, mit denen ich mich unterhalten kann. Das ist dann halt wirklich so Werkzeug vorstellen.
Okay.
Und das, davon werde ich jetzt versuchen, ich hoffe, Pferd hört auch den Podcast, da wissen die es jetzt auch. Das ist einfach, glaube ich, nicht, da kann ich denen noch gar nicht so viel helfen. Da bin ich lieber einen Tag in der Werkstatt, mache ein cooles Video und benutze deren Sachen.
Ja.
Das ist aber auch, irgendwie ändert sich das ja auch. Man ist ja in seiner Karriere an unterschiedlichen Punkten. Und ich glaube, nicht, dass jetzt Messe unbedingt Klinkenputzen ist, aber das ist halt, ich glaube, ich kann meine Zeit mittlerweile viel besser einsetzen, viel effektiver nutzen. Und ist ja gut. Also muss man einfach wissen. Und dann im nächsten Jahr werde ich wahrscheinlich, das werden auch meine Partner da sehr ähnlich sehen, gerade bei so Fachmessen, was soll ich da? Mhm. Was soll ich da?
Ja.
Also das ist halt, ja, da werden halt Punkt. Geschäfte gemacht, da sind Leute im Anzug, die halt über Geld reden, so, was soll ich denn da, ey?
Das ist uns egal.
Naja. Ja, ich hatte auf jeden Fall auch eine sehr aufregende Woche.
Ja.
Sehr aufregende Woche. Es fing an mit einem sehr schönen Artikel in der Kölnischen Rundschau.
Ja, habe ich gesehen. Ja,
da habe ich mich auch total drüber gefreut. Ja, genau. Ja. Die Redakteure, eine Redakteurin, Autorin, wie sagt man denn dann?
Also die Redakteure sind meistens die Festangestellten und meistens schreiben freie okay. Autorin dann.
Die freie Autorin kannte dich auch. Ja, ach, also schöne
cool.
Grüße.
Dankeschön.
Und sie hört auch den Podcast.
Cool.
Ja, oder hat er zumindest zum Recherchieren mal reingehört. Ja. Ich werde echt oft auf den Podcast angesprochen.
Ich auch.
Das ist krass, ne?
Und ich vergesse immer, weil wir bei mir in der Küche sitzen und weil es so familiär ist mit dir, manchmal erschrecke ich mich richtig, dass die Leute dann irgendwelche Sachen wissen, die wir hier rausgehauen haben.
Ja, ja.
Weil voll. Es fühlt sich so privat an.
Ja.
Smudo.
Smudo
braucht Aufmerksamkeit.
Ja, genau. Wenn gelacht wird, dann macht er hier seine Clownshow. genau, also der Artikel war, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Irgendwie hat so Zeitung ja doch auch echt was, ne? Mhm. Also so eine Zeitung aufschlagen und dann steht da was, das ist schon cool. Das ist schon cool auf jeden Fall.
Weil es auch echt ist und nicht digital oder irgendwo im Äther, ne?
Ja, also ja, genau.
Zeitung auf Papier. Ja.
Genau, das hat so ein altes Medium. Voll. Ja, und dann war ich am Freitag beim Kölner Treff zum allerersten Mal.
Und du warst so toll. Das war richtig, richtig gut.
Und ich war so nervös. Und auch da gibt es nur Melanie Rabe-Fans. Das ist echt unglaublich. Ja, wirklich. Es war so cool. Es hat wirklich so Spaß gemacht. Ich war natürlich wirklich extrem nervös.
Was man überhaupt nicht gemerkt hat.
Also als gar es dann nicht. Losging, war es dann auch okay.
Ja,
so, dann,
ist immer schlimmer, ne?
Genau, ja. Ich glaube, wenn man das öfter macht, was ich habe das Gefühl, ich hätte noch irgendwie ein bisschen klügere Sachen sagen können.
Das Gefühl
so
hat, glaube ich, immer jeder, aber es stimmt halt überhaupt nicht. Ich fand dich wirklich richtig, richtig super.
Dankeschön.
Ja, es war richtig, richtig gut.
Ja, also ich würde es auf jeden Fall, ich sag mal so, ich würde es gerne nochmal machen und dann gucken, ob ich mich auch mehr auf das konzentriere, was ich sage, weil alles, was ich da gemacht habe, war halt einfach eine sofort direkte Reaktion und es ist null von meinem Gehirn gefiltert worden oder irgendwas.
Das kenne ich.
Das ist dann einfach nur, das ist wie so ein Überlebensinstinkt, so jetzt einfach nur reagieren.
Ja, voll.
Was ich total cool finde, was ja auch so ein bisschen meine Art ist, aber klar, wenn man halt die Möglichkeit hat, 15 Minuten auf so einem Sendeplatz was zu erzählen, kann man natürlich vielleicht auch so ein bisschen mehr Essenz von dem, was so mein Ding ist, auch mit reinbringen. Keine Ahnung, weiß ich nicht, vielleicht nächstes Mal.
Ich finde, du hast es perfekt genutzt.
Okay,
total.
Gut.
Ich habe, diese Angst habe ich tatsächlich auch mal. Ich war ja im Januar bei Markus Lanz und ich bin dann auch immer in diesem Modus, dass ich einfach sofort irgendwas sage. Und was ja okay ist, solange es um Bücher geht und um meine Themen. Ich habe aber immer totale Sorge, dass ich irgendwas super Politisches gefragt werde und dann in diesem, ich hau jetzt irgendwas raus, Modus, irgendwas echt Dummes sage, was nie wieder weggeht.
Ja, so. ja, das stimmt. Und das ist schon krass. Also wenn alles gut geht, ist es easy.
Ja,
aber wenn du so einen Fehltritt machst, dann kann das, glaube ich, auch schon, kann das auch, glaube ich, schon dir so nachgehalten werden oder so.
Voll.
Ich weiß, zumindest denkt man das.
Ja.
Das war so lustig. Ich war vorher in der Maske. Das ist ja auch eine Sache, die ich halt relativ selten mache.
Ja, ich auch.
Was aber gut war, weil wenn ich aufgeregt bin, werde ich halt nicht rot, ich werde wirklich dunkel-lila. Die Maskenbildnerin ist auch so, glaube ich, an ihre Grenzen gekommen. Die hat irgendwann auch so grüne Sachen rausgepackt, weißt du, um dem so richtig so mit so Kontrastfarben so dagegen zu steuern. Und die haben mir das auch so leicht gemacht. Das war so lustig mit denen. Und ich hatte ja auch Freunde dabei, also meine Freundin war mit und dann meine zwei besten Freundinnen.
Die hat man voll hinter dir gesehen, als du vorgestellt wurdest, das war so cool.
Aber wirklich, das war wirklich, wirklich cool. Und während ich dann in der Maske saß, weil das ist ja auch nicht so hundertprozentig live, also das wird halt aufgezeichnet und dann irgendwie eine Stunde später, Und das habe ich halt schon gedacht, das ist gut. Also wenn irgendwas passiert und irgendwie hatte ich plötzlich so eine undefinierte Angst, dass plötzlich alle meine Zähne auf einmal ausfallen.
Eine weird spezifische Angst
auch. Weißt du, du wirst so angesprochen, so, Laura Kampf, du willst was sagen und einfach fallen dir alle Zähne aus. Und dann habe ich dieses Bild nicht mehr aus dem Kopf gekriegt, dachte, Gott sei Dank sind die drei Mädels da, die können mir auf jeden Fall helfen, die wieder einzusammeln. Gott sei Dank kann das geschnitten werden. Und irgendwie, dieser Gedanke hat mich dann aber auch so belustigt, dass eigentlich alles halb so wild war. Die Zähne sind nicht ausgefallen, es ist also alles im Prinzip gut gegangen.
Sehr, sehr gut.
Und ich hatte so tolle Partnerinnen da.
Ja.
Wirklich.
Mega Runde.
Ey, Barbara
Wahnsinn.
Becker ist sowas von sympathisch.
Oh.
Die hat mir das auch total leicht gemacht. Von Anfang an. Die wusste natürlich, also keiner wusste, wer ich bin. Niemand weiß, wer ich bin. Und sie war direkt so offen und umarmt und Witze gemacht und ihren Namen getanzt. Die hat sich richtig ins Zeug gelegt, damit ich mich entspannen kann. Das fand so cool.
Das braucht man irgendwie bei der ersten großen Talkshow. Bei mir war das Jürgen Vogel. Als ich zum ersten Mal am Kölner Treffer war, ich so nervös. Und da war halt, saß irgendwie auch so ein alter Hase dabei, der einfach mega nett war und mich locker gemacht hat. So total super. Gut, ja. Die meisten Menschen sind halt auch einfach echt nett. Ne? Ja. Das merkt man dann immer wieder.
Total.
Total fein.
Ja.
Mega.
Cool, das hat wirklich Spaß gemacht. Und jetzt gestern lief noch der Containerwerkstatt-Dings bei Abenteuer Leben auf Kabel 1.
Nein!
Ja.
Ich habe es nicht gesehen. Ah.
Also, cool. das war nicht so meine Favorite-Produktion, sage ich mal. Das Projekt ist cool. Ich finde einfach, dass viel verloren gegangen ist. Es war so ein schöner Dreh. Wir haben so viel Spaß gehabt. Hassan, Ellen und ich, das war einfach so, da war sehr viele super schöne Momente dabei. Wie gesagt, das Projekt ist gut, das hat auch gut funktioniert. Das war einfach das falsche Format für uns. Okay. Es ging halt so sehr drum, was kostet was, wie teuer ist das, wie lange hat das gedauert, bla bla bla. Und das ist ja eigentlich immer das, was ich gar nicht so wichtig finde in diesem ganzen Maker-Ding. Ich finde, aber das ist halt oft, dass es im Fernsehen so ist, wenn es ums Bauen geht, das muss halt einen Rahmen haben, da muss eine Fallhöhe sein, wie kriegen wir die Fallhöhe hin, Sparen, Competition oder irgendwie Männer gegen Frauen, sowas, weißt du? Und das, weil wir eben genau das Gegenteil haben, also Hassan und ich finde, das ist immer so eine schöne Dynamik, weil du checkst es halt sofort so, das hat nichts mit Männern gegen Frauen zu tun. Das ist so auf Augenhöhe, wir sind einfach gerne, bauen wir zusammen und gerne bedienen wir uns an den Kompetenzen des anderen, so um das Projekt einfach nach vorne zu bringen. Ja. Und solche Sachen hätte ich gerne da gesehen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass das ein schöner Beitrag war.
Cool.
Leider musste man sich vorher 20 Minuten Best of Police Academy und dann 20 Minuten Fastfood in der Sauna fressen angucken, um da hinzukommen. Das hat das so ein bisschen überschattet.
Oh mein Gott.
Aber wenn man das durchgehalten hat, dann war das eigentlich ganz
Wurde man belohnt.
Ja.
Cool. Kölner Treff kann man natürlich noch angucken. Ist ja in der Mediathek.
Ja,
jeder, der es verpasst hat, kann es noch schauen.
Richtig.
Ich habe es auch auf Facebook nochmal verlinkt.
Ach, danke schön.
Aber ich kann es auch einfach nochmal hier auch in die Shownotes packen.
Ja, genau, man kann es jetzt noch angucken. Und was ich dazu noch erzählen wollte, ich habe zwei Matzen bekommen in der Kölner Treff. Das bedeutet, es gab zwei Einspieler zu dem, was ich mache, was super toll war, ich war ja eigentlich da, um die Maus zu promoten. Und dann haben die mir aber auch die Gelegenheit gegeben, meinen YouTube-Kanal ein bisschen zu promoten. Also haben die einmal gezeigt, was ich bei YouTube mache. Und dann gab es einen Zusammenschnitt von der ersten Maus-Episode.
Ja.
Das war jetzt für mich halt auch das erste Mal, dass das gezeigt wurde, außerhalb meiner besten Freunde. Und die Reaktion war so schön, so schön. Man, wirklich, das Studio, die Leute haben geklatscht und gepfiffen und ich hoffe, dass das eine Abbildung von dem ist, wie die echte Reaktion von den Leuten auch zu Hause ist, wenn die das sehen.
Bestimmt.
Das war wirklich mir so ein Stein vom Herzen gefallen, dass das gut angekommen ist und das nicht so, was soll das? Keine Ahnung, leuchtender Regenschirm, verstehe ich nicht.
Es war auch voll der gute Ausschnitt, es war total schön.
Ja. Also die lange Episode, da ist glaube ich nochmal irgendwie, es geht halt viel mehr noch ums Scheitern und ich habe da ja auch Ideen, die nicht funktionieren so. Das ist dann glaube ich nochmal, man sieht nochmal mehr, als da jetzt gezeigt wurde, klar. Aber es hat mich sehr gefreut, so eine positive Rückmeldung zu bekommen.
Ja, das war mega schön. Es sah total schön aus. Man konnte die Tonalität schon total erkennen von dem, was ihr gemacht habt, wie es sich anfühlt und wie es klingt und aussieht und so. Also ich fand es richtig, richtig gut.
Ich bin sehr gespannt. Nächsten Sonntag.
Ja.
Oh, genau. Yes. Ja, und in der Zwischenzeit habe ich ein Klappsofa und einen Grill gebaut. Mit den beiden Projekten bin ich auch super zufrieden. Gerade habe ich irgendwie auch wieder ultra Bock auf, also ich meine, habe immer Bock auf Bauen, immer Bock auf YouTube, aber gerade nochmal so, geil ey, Montag, los geht's, lass was
sehr
bauen.
Gut. Ach, wie schön.
Ja, ich glaube diese Woche, obwohl im Moment habe ich das Gefühl, die so Holz- und Möbelbau, das ist irgendwie immer das, was am besten ankommt. Aber ich habe einfach richtig Bock auf Grillen und baue, glaube ich, diese Woche noch einen Grill.
Voll gut.
Ja, ich habe eine Idee für so einen Mini-Kugelgrill, wo man sich halt so alleine eine Wurst drauf machen kann.
Wie geil.
Weil ich halt voll oft grille und dann immer halt irgendwie so 2,5 Kilo Kohle anzünde, dafür, dass ich dann da so eine Tomate drauflege. Es lohnt sich null. Und deswegen will ich halt so einen Mini-Grill, den du halt irgendwie zu Hause auch mal so auf der Fensterbank stellen kannst.
Ja. So. Oh, ich muss irgendwann auch einen Grill von dir haben für die Dachterrasse, wenn der Sommer kommt.
Ja, voll. Ja, wo dann so ein großer Portobello-Pilz
mega
drauf
gut.
ist oder so. Ich find's gut.
Ja, ein Veggie-Würstchen für Melanie.
Genau. Ja, das ist auch der Vegetarier-Grill, damit mit bloß nichts in Kontakt
kommen. Ja, genau.
So ist Mel im Übrigen gar nicht.
Nee, das stimmt. Aber es wäre sehr, sehr lustig, wenn es so wäre. Ja. Vielleicht radikalisiere ich mich irgendwann doch noch. Mal gucken.
Ein Bekannter von mir, der grillt auch sehr gerne und ist auch Familienvater von mehreren Kindern. Und der hat gesagt, ich habe echt keinen Bock mehr, hier für alle die Scheiße immer ständig auf dem Grill zu drehen. Ich kriege kein Gespräch mit, ich stehe hier nur dumm rum. Und hat dann für alle einen kleinen Grill gebaut, der auf dem Tisch steht.
So, ist das niedlich.
Ja, richtig gut. Also jetzt ist Schluss hier. Jetzt grillt hier jeder seinen eigenen Scheiß.
Das ist ja total geil. Total vor allem gut. Ist das Raclette-Phänomen.
Genau.
Weil den meisten Leuten macht das ja Spaß.
Ja,
aber niemand hat halt Lust, abseits der Herde Stammes zu sein.
Ja, stell mal vor, du machst Raclette. Alleine, so für 9 Personen.
Oh. Pfännchen.
Ja, genau. Und deswegen, also der Minigrill, das wird jetzt mein nächstes Projekt, glaube ich. Kann sein, dass sich das nochmal ändert.
Klingt nach einem sehr guten Projekt.
Wir haben das Thema überhaupt noch nicht gesagt. Wir wollen sprechen heute über Mainstream versus Nische.
Ja.
Was ich finde ein super, super, super spannendes Thema ist.
Ja.
Auch irgendwie so, also Nische, ich finde, ich mache totalen Nischen-Content und jetzt so ein bisschen strecke ich meine Fühler in den Mainstream-Bereich.
Ja.
Das bedeutet für mich halt, YouTube ist halt totale Nische, Fernsehen muss halt irgendwie was Mainstreamigeres sein, weil sonst hast du halt gar nicht genug Interesse, dass die Sender sagen, okay, das senden wir jetzt mal.
Ja.
Ich finde beides super, super interessant. Ich finde diese Grätsche halt auch mega, mega spannend. Ich finde aber auch so, die Nische hat sehr viele Vorteile. Und ich finde es immer sehr tröstlich, um mal so direkt vorne wegzunehmen, für alle, die halt selber irgendwie was anfangen wollen, Nische ist was Gutes. So, Nische ist was ganz, 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 ganz
absolut
Tolles. Klein zu sein, ein Underdog zu sein, sich selber zu verlegen, sich selber zu produzieren, fühlt sich oft ein bisschen einsam an und nach viel zu viel Arbeit und man kriegt nicht so viel Feedback und man kriegt nicht so viel Aufmerksamkeit. Aber eigentlich ist das, glaube ich, so der heilige Gral. Wenn man da ein gutes Gleichgewicht schafft, dass man sich im besten Fall auch noch ein bisschen finanzieren kann, aber trotzdem alle Zügel in der Hand hat, das ist so das goldene Gleichgewicht, glaube ich.
Absolut.
Also niemals traurig sein, weil Nische ist gut. Und ich merke das halt auch immer wieder, gerade durch dieses YouTube-Ding, weil es ja viel um Zahlen und um Klicks und was ist groß und ist mein Video erfolgreich und so. Und es gibt wirklich 1 Million Podcasts, andere Videos, Sendungen, Bücher, Blogs, wie optimiere ich meinen YouTube-Kanal, wie mache ich das beste Thumbnail, wie sollte mein Video heißen, wie viel Klicks bedeutet, dass ich irgendwie erfolgreich bin. Ohne Scheiß, Leute, das ist alles Müll. Das ist alles absoluter Müll. Das ist halt wie diese 1 Million Diätbücher, die überall stehen, sobald es Frühling wird. So.
Ja,
klar kannst du halt abnehmen, wenn du halt nur noch eine Birne isst oder so, aber ist das geil so? Ist das denn das, warum du hier bist? Das ist ja auch, also jeder möchte sich, glaube ich, gerne selber optimieren, jeder möchte das Beste aus sich rausholen und so diese ganzen catchigen Videos, ich mache dich erfolgreich in 30 Tagen, das ist halt auch irgendwie mies, so, das trifft bei jedem halt auch so eine Seite, ja klar will ich das, ja klar will ich berühmt und reich sein, aber ich glaube, man darf nie vergessen, warum man eigentlich damit angefangen hat, was man eigentlich machen will und so, und berühmt und reich ist immer die allerschlechteste Motivation für irgendwas. Also,
es ist auch wahnsinnig lazy und es ist auch überhaupt nicht zu Ende gedacht, also gerade das Thema reich und berühmt, dass man das so immer so in einem Atemzug erwähnt. Geld haben ist, glaube ich, super, das schadet nicht, es hat relativ wenig Downsides, berühmt sein hat fast nur Downsides. Haben wir uns ja letztens privat darüber unterhalten.
Ja.
Deswegen finde ich das so lazy. Das ist so ein etwas, was irgendwie gesellschaftlich etabliert ist, nachplappern. Aber möchtest du wirklich berühmt sein? Möchtest du in den Supermarkt gehen und jeder kennt dich? Möchtest du im Restaurant immer angegafft werden, wenn du da nur reinkommst und jeder hört irgendwie zu, wenn du dich mit deinem Freund unterhältst? Mhm. Möchtest du das? Ist das wirklich geil? So?
Nee, stimmt.
Und deswegen hat es für mich so das Thema Mainstream versus Nische auch damit zu tun, dass man sich wirklich mal sehr genau überlegt, was möchte ich denn hier eigentlich?
Ja.
Ne, so, was genau möchte ich machen? Wie viel möchte ich mir da von anderen reinquatschen lassen? Wie sehr möchte ich da vom Publikum abhängig sein? Möchte ich überhaupt davon leben? Weil das natürlich auch Dinge mit sich bringt. Meine Freiheiten schränkt das jetzt nicht groß ein, aber es gibt bestimmt Bereiche, in denen das so wäre. Mhm. So, keine Ahnung, vielleicht bist du eine kleine, noch ganz junge Theaterschauspielerin und kannst irgendwie machen, was du willst und suchst dich deine Rollen aus, weil du nicht davon leben musst. Und dann, ich sag's einfach das Banalste, was mir einfällt, wirst du ein Filmstar und wirst auf bestimmte Rollen festgelegt und das Publikum erwartet bestimmte Dinge von dir und keine Ahnung, ne? So,
ja.
Das ist halt so die Frage, das muss man sich halt einfach überlegen, bevor es so wird. Und
Vor allem überlegen, bevor man nach irgendwas strebt, was man gar nicht so mal hinterfragt hat.
Ja,
ne?
Genau. Es ist echt wieder so dieses Thema, before you start climbing the ladder of success, make sure it's leaning against the right tree. So, ne? Ja. Vielleicht guckst du halt vorher mal nach oben, was für eine Baumkrone das überhaupt ist, bevor du die Leiter dran legst und irgendwie 10 Jahre darauf kletterst. Vielleicht bist du gar nicht auf diesen Baum, vielleicht bist du auf die Birke daneben.
Weißt Voll, du? Absolut. Halt. Ich finde also, ich will aber jetzt auch dazu sagen, ich finde nicht Mainstream ist per se scheiße. Das hat sich jetzt gleich gerade vielleicht so ein bisschen so angehört.
Nee, gar nicht.
Ne?
Also, ich operiere vor allem eigentlich nur im Mainstream. Das habe ich mir gar nicht ursprünglich so gedacht. Ich habe gedacht, ich mache super nischigen Kram.
Ja, ja.
Immer. Ich habe gedacht, also schon allein dadurch, dass ich so ein bisschen seltsam bin, dass alles aus meinem Kopf kommt, dachte ich immer, wie viele Leute wollen das lesen? Das waren dann irgendwie, als ich dann wirklich einen Verlag gefunden habe, waren es ad hoc sofort super, super viele. Aber das hat mich gewundert und das habe ich ja nicht so geplant. Mhm. Und für mich ist das sehr schön, weil das ist aber Zufall, weil das Verlagswesen oder zumindest so, wie es mir begegnet, so ist, dass ich machen darf, was ich möchte. Das hat sicherlich auch mit meiner Verlegerin zu tun, immer mit den Menschen, mit denen man so arbeitet. Mir redet keiner rein und sagt auch keiner, du musst die Schlagzeile erhöhen oder du musst dies machen, du musst das machen, das macht keiner. Aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Bereiche, ganz viele kreative Bereiche, in denen es vielleicht auch um viel mehr Geld geht, wo sofort die Leute kommen und sagen, oh, kannst nicht dies, kannst nicht das, kann das nicht ein bisschen anders sein, kann die Hauptfigur nicht vielleicht lieber eine Frau sein oder die lieber ein Mann oder kann der nicht, ne, keine Ahnung. Und das passiert bei mir nicht, aber das ist Zufall. Und deswegen,
ich weiß nicht, ob das Zufall ist, Mel.
Ich glaube, es hat mit der Buchbranche zu tun. Hm. Da geht es zwar auch um viel Geld, aber es geht nicht. Die Risiken sind, glaube ich, geringer. Weißt du, wenn die sagen, ja klar, Mel, schreib, was du schreiben möchtest, dann ist das einzige Geld, was sie dann erstmal versenken können, wenn ich jetzt Murks mache, der sich nicht verkauft, mein Vorschuss. Und ich bekomme sehr ordentliche Vorschüsse, aber es ist nicht so teuer wie ein Kinofilm. Weißt du, was ich meine?
Ja, okay.
Mir gibt keine irgendwie paar Millionen, um einen Kinofilm zu machen, die ich dann versenken könnte. Mm. Und ich glaube, deswegen ist das alles noch so ein bisschen freier.
Ja, ist geil.
Deswegen muss ich da nicht so aufpassen. Deswegen ist es für mich angenehm, im Mainstream zu operieren, weil man als Autorin auch nicht so berühmt wird, dass einen ständig die Leute erkennen, ständig anquatschen, halt so ein bisschen, aber nicht so schlimm. Aber ich glaube, es gibt echt Bereiche, wo man da viel mehr um die eigene Unabhängigkeit kämpfen muss, wenn man aus der Nische rauskommt.
Ja, total. So. Was ich sehr schätze an diesem ganzen Selbstverlegen und YouTube-Ding, du musst da ja dein Ding machen, weil du machst es ja alleine.
Ja, voll.
Natürlich kann man, und das sollte man auch, gucken, was links und rechts ist.
Ja.
Wer macht was, wen gibt es denn schon, solchen Kram. Aber ich möchte wirklich alle so richtig aufmuntern, in erster Linie zu gucken, okay, wenn ich mir jetzt hier die Zeit nehme und wenn das nur hobbymäßig ist und ich mache nur ein Video im Jahr, es ist trotzdem Zeit. Wenn es nur ein Tag im Jahr ist, so ist es trotzdem ein Tag im Jahr.
Absolut.
Genau.
Ja.
Hört richtig, 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 richtig genau hin, was genau ihr denn machen wollt, was genau ihr denn sagen wollt. So, was ist denn das, was euch so daran catcht? Was ist geil daran? Und wenn es Briefmarken sammeln ist, so, was ist deine Perspektive daran, dass Briefmarken sammeln das beste Hobby der Welt ist? Und dann versuchen, das halt in Bilder und in Worte zu fassen. Und dann kann man sich nämlich mit diesem kleinen Nischen-Content so, Smudo, bringst mich aus der Fassung. Mit diesen kleinen Nischen-Content, wenn du dich für Briefmarken interessierst, die nur eine, keine Ahnung, was gibt es denn da für Unterschiede? Vielleicht gibt es so unterschiedliche Lochungen an der Seite.
Ich habe keinen Schimmer.
Ich auch nicht. Keine Ahnung, wenn du dich für Briefmarken nur mit Vogelmotiven interessierst, so, es wird auch andere Leute geben, die sich nur für Briefmarken mit Vogelmotiven interessieren. Das ist eine ganz, 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 ganz kleine Gruppe. Aber dadurch, dass das so klein und speziell ist, wirst du diese Leute super schnell finden.
Absolut, die Freuden des Internets.
Richtig.
Ja.
Und diese Leute werden sich so freuen, dass endlich jemand Videos zu Briefmarken nur mit Vogelmotiven macht. Und dann wird nämlich der Hersteller oder irgendein Vogelverein oder so ganz schnell auf dich aufmerksam werden, weil es hat vorher noch keiner gemacht, weil es so klein und so weird ist. Und dann brauchst du keinen Hebel von 5 Millionen Abonnenten. Dann reichen vielleicht 2000, weil das halt die 2000 Leute sind, die auf Briefmarken mit Vögeln draufstehen. Und dann hast du schon den Hebel in der Nische. Dann hast du halt ganz schnell eine gute Position. Und wenn du das dann halt auch noch so machst, dass man da Spaß bei hat, dass das halt mit Leidenschaft passiert und es geht nicht, also das ist ja das Geile, wenn man so ein Motiv hat, dann geht man ja auch nicht daran mit der Sache, naja, ich werde wahrscheinlich Millionen damit verdienen über Briefmarken.
Das ist ja auch einfach wirklich das Rezept für Desaster.
Ja, also das ist total das Rezept für Desaster. Ja. Und vor allem, man bringt sich dann in so eine Ecke, in der man nur unglücklich sein kann.
Total.
Und Deswegen, je weirder, je seltener, je ungewöhnlicher, desto besser.
Ja.
Das ist aber eigentlich, das ist das Schwierige, rauszufinden, so, was ist denn eigentlich meine Perspektive da dran, so, und was ist denn das, was ich so richtig, richtig feiere? Also das ist halt so diese eigene Arbeit.
Ja, oder auch so dieses, wie bin ich eigentlich und wie stehe ich der Welt gegenüber und so. Also mein Debüt, Die Falle, war für mich super nischig, weil es so aus meinem Kopf kommt und weil es so seltsam ist. Es geht um eine Frau, die das Haus nicht verlässt, weil sie vor allem Angst hat.
Mhm.
Und ich gehe aus dem Haus, aber ich habe auch vor allem Angst. Also ich bin so wie diese Frau, nur ein bisschen mutiger.
Ja.
So. Und das ist eine total merkwürdige Perspektive, die aber irgendwie für ganz, ganz viele Leute total funktioniert hat, weil ich es in irgendwas gekleidet habe, was unterhaltsam ist.
Ja.
Und aber eigentlich kommt ja alles, was ehrlich ist, was eigen ist, kommt aus der Nische und wird dann vielleicht zufällig, weil es in den richtigen Trichter gekippt wird, kommt dann im Mainstream an.
Mhm.
Aber gedanklich kommt ja erstmal alles aus einer Nische, nämlich irgendwie aus einem selbst. So.
Das stimmt.
Und was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, ist mir gerade eingefallen, es gibt einen total guten Artikel, den findet man online. Jetzt muss ich hart überlegen, wie der Autor heißt. Ich glaube, der heißt Kevin Kelly. Und der Artikel heißt 1000 True Fans. Bist du da zufällig schon mal drüber gestolpert?
Nee.
Der Artikel besagt, der ist super clever und er hat für mich total vieles verändert, dass man den Mainstream eigentlich nicht braucht, selbst dann nicht, wenn man von dem, was man macht, leben möchte.
Mhm.
Alles, was man braucht, ist 1000 wirklich echte Hardcore-Fans.
Ah, okay.
Weil der hat das auch irgendwie durchgerechnet, das ist ein super überzeugender Artikel, ich verlinke den nachher auch mal.
Super.
Wenn du 1000 Hardcore-Fans hast, Hardcore heißt, die verfolgen alles, was du machst und die kaufen alles, was du rausbringst und die erzählen Menschen davon. Dann erzeugt das so einen kleinen Rattenschwanz an Kreisen, das zieht so Kreise und du kannst auf jeden Fall von dem, was du machst, leben, wenn du 1000 echte Fans hast.
Ja, das
heißt,
das
du musst gar nicht versuchen, in den Mainstream zu kommen, es sei denn, du möchtest reich und berühmt werden und der möchte das schon, haben wir schon etabliert, dass das überhaupt nicht erstrebenswert ist.
Ja.
Und dann wird das reichen und die kannst du natürlich, du kannst die einzeln überzeugen. Also wenn ich jetzt nicht einen großen Verlag gefunden hätte, wenn ich nicht Bestseller-Autorin geworden wäre, hätte ich selber, was weiß ich, mir Lesungen organisieren können, danach mit den Leuten quatschen. Und das kann man sich wirklich selber erarbeiten. Das kann jeder, wenn er es möchte. Und die Perspektive ist eigentlich viel erfolgsversprechender, als sich zu sagen, ich suche mir die große Plattenfirma, die mich zur nächsten Billie Eilish macht.
Ja, ja, genau. So? Und ich schmeiß so lange was gegen die Wand, bis irgendwas kleben bleibt.
Genau.
Und das mache ich dann nur noch.
Ja,
also das ist
genau.
Ja halt auch irgendwie so frustrierend und so unbefriedigend.
Ja.
Das ist
ein super Artikel über Nische.
Also super geil, ey, das muss ich mir unbedingt durchlesen.
Ja, richtig gut.
Gerade weil das auch was, da würde ich gerne bei dem OMR-Festival drüber sprechen, halt genau dieses Nische versus Mainstream. Ich finde das ganz spannend, als ich mit YouTube angefangen habe, ich habe überhaupt nicht, das war nicht ausgelegt, dass das irgendwann mal ein Job wird. Das war halt einfach nur für mich, um das am Wochenende, eigentlich ähnlich wie dieser Podcast, dass ich so eine Sache in der Woche habe, die geil ist, worauf ich mich freue. Ich war zwar schon selbstständig, dachte aber eher, das geht in so eine Richtung, ich baue irgendwelche Bars aus und verkaufe halt Möbel.
Ja.
Und trotzdem, da habe ich auch schon gemerkt, so trotzdem hat man da Leute, die mich halt nicht das machen lassen wollen, was ich machen will. Und deswegen war YouTube einfach so mein kleines Rettungsboot. Hier kann ich halt genau das machen, was ich machen will. Und für mich hat sich das als totale Wahrheit und auch als Erfolgsrezept rausgestellt, genau das zu machen, worauf man Bock hat. Dann gibt es halt mal irgendwie Sachen, die besser laufen, Sachen, die schlechter laufen. Aber ich glaube, diese 1000 True Fans, die habe ich auf jeden Fall mit dem Content.
Ja, definitiv.
Und das ist ja auch für einen persönlich halt einfach total schön. Und was ich
mir. Und es ist nachhaltig.
Es ist total nachhaltig.
Sorry, dass ich unterbreche, aber es ist total nachhaltig, weil es nicht irgendwie eine Plattenfirma, bleiben wir bei dem Beispiel, ist, die dich in den Markt presst und dann hast du einen Hit und kannst dann vielleicht aber auch ganz schnell wieder weg vom Fenster sein, sondern die 1000 echten Fans, die sind super nachhaltig.
Ja, auf jeden Fall. Und dann halt vor allem die Plattenfirma, die sagt so, du musst halt jetzt nochmal Hossa singen. So, du musst jetzt nochmal Hossa singen. Oh, ey. Furchtbar.
Ja,
das ist ja wirklich ganz furchtbar. Und am Ende ist es aber dann doch so, das merke ich jetzt, also in dem Punkt an meiner Karriere, in Anführungsstrichen, wo ich jetzt bin, merke ich, dass ich diesen 4 Jahre lang machen, worauf ich Bock habe, das wird dann jetzt plötzlich doch zum Hebel, wo ich sagen kann, aber so funktioniert es in meiner Nische nicht, weil jetzt bin ich plötzlich, also ich weiß ja, wie die Leute, die sich halt dafür interessieren, ungefähr ticken. Ich weiß ja, was ankommt und was nicht. Und ich kann dir ganz genau sagen, dass wenn jetzt irgendeine Produktion, es passiert ja relativ häufig, irgendwelche Produktionsfirmen so, hör mal, wir wollen hier was upcyclen, so irgendwas Kleines mal ganz schnell, vielleicht so einen Gartentisch aus einem Ölfass, kann ich denen sagen, Leute, auf gar keinen Fall.
Ja.
Das ist scheiße, das ist Müll. So Palettentische waren vor 10 Jahren schon scheiße. Und das kann ich halt mit so, weil ich halt Teil von dieser Nische bin.
Ja.
So. Und das kann, ich würde niemals ausschließen, dass ich nicht doch irgendwann mal einen Palettentisch auf meinem YouTube-Channel baue. Aber das ist okay, weil das ist halt nur einfach das Video für diese Woche. Ist bums egal. Aber da jetzt halt, wie du sagst, einen Kinofilm drüber zu drehen oder eine Serie drauf aufzumachen, ja, das ist Müll. Ja. Und das ist halt eigentlich ganz gut, dadurch, dass ich halt diese 4 Jahre lang das mache, worauf ich Bock habe, das gestaltet sich dann plötzlich dann doch zu einem Hebel und auch zu einer gewissen Autorität in dieser Nische. Und wenn jemand 4 Jahre lang oder 1 Jahr lang oder auch nur 2 Monate, ist ja völlig egal, Videos über Briefmarken mit Vögeln drauf macht, wird er automatisch zu einer Autorität in diesem Thema.
Ja.
Und das ist so ein bisschen dieses System wie, zieh dich für den Job an, den du haben willst und nicht für den, den du hast. So, mach den Content, den du machen willst und nicht den, den es schon gibt und wo du dich jetzt so am ehesten drin siehst. So, wenn es da die Schublade für dich noch nicht gibt, dann bau dir eine. So lange, bis es halt irgendwie funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann kann man hinterher immer noch sagen, ich habe jetzt 4 Jahre lang das gemacht, worauf ich Bock mache. Wenn man mich komplett in Ruhe lässt, dann schaffe ich es, irgendwie so und so viele Videos zu produzieren oder so und so viele Fotos zu machen oder Blog-Einträge, Bilder zu malen, was weiß ich. Das ist auf jeden Fall auch immer beeindruckend für den nächsten Job oder für den nächsten Arbeitgeber oder was weiß ich was, Businesspartner, den man haben wird. Ein Portfolio zu machen und seine Nische auch auszuschmücken und zu sagen, so, das sind meine Bereiche, das kann ich gut, ich kann gut improvisieren, ich kann gut Schrott sammeln, was weiß ich. Das ist super, super wertvoll. Das ist niemals vergeudete Zeit.
Absolut. Sorry, ich war gerade irritiert, weil meine Spülmaschine anfängt abzupumpen. Ich hoffe, das hört man nicht.
Ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht. Ja, wollen wir noch irgendwas sagen? Mainstream versus Nische. Also zusammenfassend, Nische ist gut.
Ja.
Keine Sorge. Es ist ein Vorteil. Auch was du ganz am Anfang gesagt hast, Underdog sein ist so geil. Ich vermisse das ein bisschen.
Voll. Ach,
wie geil,
genau.
Das war, als ich ein Underdog war und mich kein Mensch kannte. Und ich dachte so, euch werde ich es noch zeigen.
Voll.
So, und alles netter zu einem, wenn man noch der Underdog
das
ist. Das
stimmt.
Muss man auch mal sagen.
Das stimmt.
Ist die beste Position, die man haben kann für einen selber,
weil
man fühlt sich wie Rocky vor dem Kampf.
Voll. Und das ist auch,
wenn erstmal Erwartungen da sind, ganz andere Geschichte.
Total. Und was ich wirklich gemerkt habe, als ich bei YouTube angefangen habe, ich habe so viel mehr Merch verkauft, also auch aus einer Business-Perspektive.
Ja.
Als ich die kleine Tante, keine Ahnung, wo die herkommt, so, ne, irgendwie auf jeden Fall nicht aus Amerika.
Ja.
Die Leute wollen, dass du das schaffst.
Ja,
so, die fiebern mit dir mit. Und
ich
dann gibt
ja
es halt so.
Jeder ist so.
Ja,
ne?
Voll.
Underdog mag man am liebsten. Ist
genau,
so,
finde ich auch. Und da gibt es gewisse Artikel oder gewisse Strategien. Das hört sich so an, als hätte ich mir das alles überlegt. Aber ich habe auf jeden Fall, das merke ich jetzt rückwirkend, weil ich jetzt nicht mehr so viel Merch verkaufe. Das hat voll funktioniert. Und ich glaube, da gibt es immer wieder so kleine Sachen, die man für sich halt in jeder Karrierephase gut benutzen kann.
Ja.
Und Merch, irgendwo hinkommen, mit den Leuten schnacken, sich connecten, Community Building, das sind alles Sachen, die man als Underdog so viel besser machen kann, als wenn man dann halt irgendwie eine gewisse Größe überschritten hat, wo dann halt die Leute schon wieder mit den nächsten Underdogs mitfeiern. Und das ist genau richtig so.
Ja,
das ist genau richtig so.
Ja.
Das ist ja so wie dieses Phänomen irgendwie, du hast eine Lieblingsband, kaufst dir das T-Shirt nach dem Konzert, kommst irgendwo hin, 30 Leute haben das T-Shirt an. So,
findest die Band direkt schon schlechter, was total gemein ist.
Das ist total gemein, aber das ist doch dein Juwel,
Das
hast du halt entdeckt. Ne?
Ja. Man nimmt es ja manchen Bands auch übel, dass die plötzlich groß geworden sind.
Ja.
Also das ist ja irgendwie total absurd, aber so funktioniert es.
Genau, das ist, glaube ich, menschlich. Man will das so für sich halten.
Ja,
man will halt auch so eine Intimität wahrscheinlich schaffen irgendwie.
Genau.
Ne?
Ja.
Und genau wie das Phänomen, wenn jemand, den du nicht leiden kannst und der hat ein T-Shirt für eine Band an, die du richtig geil findest, dass man dann halt auch so denkt so,
das färbt dich so ein bisschen ab.
Ja, also bei mir geht es dann halt eher so aufs T-Shirt, so fuck, das T-Shirt ziehe ich nicht mehr an, die Band wird trotzdem noch gefeiert, aber das ist schon interessant.
Ja.
Das sind übrigens auch Beobachtungen, das ist alles Marketing, das ist alles Branding. Wenn das für jeden ist das ja anders, aber was für dich selber funktioniert, so bist du jemand, der sich gerne T-Shirts kauft, bist du jemand, der gerne Fan ist, bist du jemand, der irgendwie lieber im Mainstream zu Hause bist du jemand, der lieber Radio hört und so, das sind ja eigene Präferenzen. Genau danach würde ich auch mein eigenes Geschäft aufbauen.
Ja,
das, was du selber geil findest.
Absolut.
Nicht, was irgendjemand sagt, deine Thumbnail muss halt irgendwie eine halbnackte Frau und ein Titel, der irgendwie eine Fallhöhe schafft.
Ja.
Bullshit so.
Ja, total.
Schreib auf dein Thumbnail, diese Briefmarke hat einen Vogel drauf.
Ja,
dann wirst
verdammt.
Du auch genau die Leute finden, die das sehen wollen.
Voll gut.
Ja.
Also, Nische
Vogel,
ist gut.
Nackten Vogel.
Nackter Vogel. Ein Brathähnchen, kurz gesagt. Dein Profilpicture sollte ein Brathähnchen sein. Nische ist gut, Mainstream ist aber auch gut, kommt halt nur drauf an, was man gerne möchte.
Ich glaube, Mainstream ist geil, wenn man seine Nische hat. Also auch als Nischenmensch kann Mainstream funktionieren, wenn man da sich eine gewisse Autorität aufgebaut hat und dann auch sagen kann, nee Leute, das mache ich jetzt nicht.
Ja.
Kann möchte man, dieses Brathähnchen
ich
nicht.
Ich möchte das nicht. Ich habe eine Abschlussfrage.
Ja.
Kann man in seiner Nische, kann man es erzwingen, in einer Nische zu bleiben? Was macht man denn, wenn die Dinge zu groß werden und man das gar nicht möchte? Kann man das stoppen? Nee, kann man nicht, ne?
Nee, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich
dann ist man plötzlich Mainstream, obwohl man das gar nicht vorhatte. Mm. Mir fällt da gerade kein Beispiel zu ein.
Ja,
das ist auch total absurdes Gedankenspiel, aber fällt mir gerade so ein, weil wir gesagt haben, Nische ist super, es hat viele Nachteile, wenn man plötzlich Mainstream landet.
Ich glaube,
wir haben das nicht absichtlich verfolgt.
Ich glaube, ja, dass Mainstream auch so ein bisschen so ein Disconnect ist. Und wenn du halt im Mainstream mit deinem, also so ein typisches Beispiel von einer Band, so granatengeiles erstes Album, dann kommt irgendwie das zweite raus und das ist kommerziell nicht mehr so erfolgreich. Mhm. Dann denkt man, ist dann für den Mainstream so, tja, One-Hit-Wonder, das war's dann halt wohl. Ja. Aber ich glaube, die Nische und die Hardcore-Fans, die dabei bleiben, die sich das erste Album auch nicht nur wegen Breakfast at Tiffany's angehört haben, boah, die Armen, weißt du, sondern die das ganze Album durchgehört haben, die checken dann auch, dass das zweite Album ist immer eine Entwicklung, so. Ob das jetzt eine Entwicklung ist, die im Mainstream noch funktioniert, ist halt fraglich. Aber das denke ich halt auch immer, Mensch, wenn du dich mit einer Sache so sehr auseinandersetzt und jeden Tag so beschäftigst, ist dein Daily Business, über Briefmarken mit Vögeln zu sprechen, da kann irgendwann Mainstream nicht mehr hinterherkommen, weißt du?
Ja.
Dann ist es dann, entweder ich baue eine Brücke und versuche die Geschichte, weil ich die eben so gut kenne, runterzubrechen, dass alle anderen das auch verstehen. Mhm. Trotzdem werde ich aber ja mein Hardcore-Following haben, mit denen ich mich halt über die unterschiedlichen Gummierungen, was weiß ich was, unterhalten kann. Ich glaube, das kann halt zweigleisig schon funktionieren. Aber die Perspektive des Mainstreams ist, glaube ich, die lautere, die härtere, die herzlosere.
Ja, die kältere.
Deswegen ist es wahrscheinlich auch ganz gut, sich immer seine Nische auch zu halten und das nicht zu vergessen.
Ja. Ja, schon vor allem für einen selbst.
Ja.
So hat man angefangen, da gibt es ja Gründe für.
Ja, genau.
Ja, also schreibt uns, wie das wirklich funktioniert mit dem Briefmarken sammeln. Ihr merkt, wir haben keine Ahnung.
Nein, obwohl ich musste früher, was heißt musste, meine Oma hat mit mir mal Briefmarken gesammelt.
Wirklich?
Ja, es gab auch so Zeitschriften und so.
Da kam es gerade her.
Ja.
Aus den Tiefen des Unterbewusstseins.
Ich glaube, mein Bruder hat das ja auch ein bisschen Ahnung von. Ich habe die immer nur wegen den bunten Bildern gesammelt und die mir ins Gesicht geklebt und so.
Sehr nachvollziehbar.
Prima.
Moment, Updates hatten wir. Wir haben noch so
Rubriken. Shoutout
und Positives der Woche.
Boah, ich hatte irgend so ein richtig. Ah, ich wollte noch was erzählen.
Oh, ich habe auch ein wichtiges Shoutout. Das muss ich gleich. Ich muss mein Handy. Ich muss was.
Okay, wenn
Handy
du was Wichtiges erzählen. Hast, dann mache ich was Unwichtiges, weil das einfach auch nur eine Beobachtung ist. Aber ich habe gestern auf der Rückfahrt von Berlin die zweite Staffel von dieser Formel 1 Netflix Serie geguckt. So Netflix Original. Ja, kann ich voll gut verstehen. Ich habe wirklich nichts mit Formel 1 am Hut. Ich verstehe das nicht, mich interessiert das nicht, mich interessieren Autos nicht, mich interessiert auch diese krasse Competition nicht. Und alter Mel, was eine Pimmelparty, ohne Scheiß, da ist keine einzige Frau dabei, das ist so krass. Trotzdem habe ich da irgendwie 4 Folgen weggebinged über Formel 1, weil das richtig krass erzählt ist. Also die Mechaniken des Storytellings funktionieren sehr gut und aus der Perspektive fand ich das sehr, sehr spannend, wie die das schaffen, jemanden, der sich für keinen einzigen Aspekt dieses Sports interessiert, dazu zu bringen, sich 4 Staffeln anzugucken. Nicht uninteressant. Ich werde das, glaube ich, mal ein bisschen analysieren. Aber ich habe richtig mitgefiebert. Voll krass.
Okay, also ja. Mein Positives der Woche ist, dass ich heute das Wort Pimmelparty gelernt habe. Ich hätte immer gesagt, Männerüberschuss und Pimmelparty passt es so viel besser zusammen. Also vielen Dank dafür. Genau, das war dein Shoutout, gar nicht ein Positives der Woche.
Genau,
ne?
Ja, genau. Positives der Woche. Oh, Positives der Woche war auf jeden Fall der Kölner Treff, was ich da für tolle Frauen kennengelernt habe. Hier bimmelt irgendwas. Jetzt ist es wieder weg. Auch die Anastasia, die Transfrau, die so eine krasse Karriere bei der Bundeswehr hingelegt hat. Da gibt es einen sehr schönen Beitrag von Menschenhautnah.
Okay.
Menschenhautnah hat auch was über sie gemacht.
Cool.
Super, super gut.
Wenn ich das finde, verlinke ich das auch.
Und ich nehme dann meinen dummen Formel-1-Shoutout zurück. Obwohl ich es wirklich interessant fand. Und ich schaute Suki aus.
Ja, genau.
Die Hip-Hopperin. Wir waren am Samstag auf ihrem allerletzten Konzert. Sie macht jetzt erstmal keinen feministischen Hip-Hop mehr, aber hat ein neues Projekt, das macht sie aber auch schon etwas länger und darauf wird sie sich jetzt konzentrieren, das ist Zucchini und da macht sie nämlich Musik für Kinder mit
toll.
Einfach mal ein bisschen anderen Inhalt als Let It Go und ich fand's Wirklich, die letzten 4 Lieder waren halt von diesem Zucchini-Album, ein paar davon kannte ich schon und ich habe wirklich Tränen in den Augen gehabt. Ich finde, das ist genau der richtige Ansatz. So, das ist es. Da muss man anfangen, da muss man ansetzen. Mega. Wenn man wirklich halt was verändern will, wenn man die Köpfe verändern will, es bringt nichts mit irgendwelchen Leuten, die überhaupt nicht die Meinung geändert haben wollen, irgendwo zu diskutieren, warum Frauen und Männer gleich sind, so. Aber mit Kindern das zu erzählen, spielerisch, einfach super nur gut. Mal so anzubieten, dass es da was gibt. Großartig. Get wirklich ganz toll. Young. Zucchini.
Mega. Passt auch total perfekt zu unserem Thema heute, weil sie hatte ihre Nische, total Nische, feministische Hip-Hop.
Ja.
Und die Nische funktioniert aber nicht mehr, weil sie das nicht mehr möchte, weil irgendwie irgendwas nicht funktioniert, weil irgendwas off ist und sie springt in eine andere Nische.
Ja.
Nämlich feministischer Hip-Hop für Kinder.
Ja.
Sie hat sich quasi von der Nische in eine noch kleinere Nische rübergeswitcht.
Und bei ihr ist es tatsächlich so, die Nische funktioniert. Sie hat ein riesen Publikum. Die Leute wollen das. Sie kann, glaube ich, einfach nicht mehr.
Ja, also die Nische funktioniert für sie nicht mehr.
Es gibt genau. Ja, genau. So, das kann ja auch funktionieren. Das kann ja auch voll so sein, dass man selber denkt, es ist mir zu krass.
Das ist es halt auch. Ich finde, das sollte man nie vergessen. Man selber ist halt auch ein Faktor. Nur weil etwas funktioniert, nur weil man etwas gut kann oder nur weil man mit etwas Geld verdient, das ist kein Grund, es weiterzumachen. Mhm. Irgendwie.
Ja.
Ne? So, ja. Man selber ist auch ein Faktor, den man irgendwie nicht vergessen sollte.
Hundertprozentig.
Ob man Spaß hat noch und so. Genau. Mein Positives der Woche habe ich schon gesagt, Hashtag Pimmelparty. und mein Shoutout der Woche, da muss ich tatsächlich ein bisschen auf mein Handy gucken, weil es ein bisschen komplizierter ist. Also, die Buchmesse wurde ja abgesagt, die Leipziger Buchmesse. Und es haben sich ein paar Leute zusammengetan, oder an ganz vielen Stellen haben sich Leute zusammengetan, um kleine andere Veranstaltungen an den Start zu bringen, um das so ein bisschen aufzufangen. Weil wir wissen, dem Buchhandel geht es nicht so gut, die Leute kaufen Jahr zu Jahr weniger Bücher und es ist irgendwie hart für viele, für kleine Verlage, für viele Autoren.
Ich glaube, das ist dein Handy.
Für viele andere Beteiligte. Ja, ich habe gerade den Flugmodus ausgemacht, das zu googeln. Ich habe ihn wieder angemacht.
Ah, sehr gut, sehr gut.
Ist es weg?
Nee, ist immer noch.
Ah, dann ist es nicht mein.
Jetzt ist es.
Ist es
jetzt
weg?
Ist weg, ja.
Okay, super. genau, und in Lüneburg gibt es eine total gute Veranstaltung, gemacht von der Lüneburg-Buchhandlung, von Carla Paul, Nicole Staudinger, die du beim Kölner Treff kennengelernt hast, und Frank Berzbach, auch ein guter Freund von mir, auch ein sehr toller Autor. Die machen eine Veranstaltung namens, ich glaube, Lüneburger Bücherfrühling oder irgendwie so ähnlich. Auf jeden Fall ist es eine Charity-Veranstaltung für die Seebrücke, also ne, legale Fluchtwege und so weiter, Seenotrettung, Entkriminalisieren. Und die Veranstaltung ist jetzt am Freitag, das wäre eigentlich der Buchmessenfreitag gewesen. Ich hatte auch eine Anfrage dafür, kann leider nicht, weil ich viele von den Presseterminen, die in Leipzig gewesen wären, jetzt am Freitag nachhole, remote, so in den ganzen Radiostudios. Und das Coole ist, man kann da entweder hingehen, 13.03., 20 Uhr, und die 10 Euro Eintritt gehen komplett an die Seebrücke. Man kann aber auch online spenden, wenn man nicht in Lüneburg ist oder keine Zeit hat oder was auch immer, kann man auch einfach online ein Ticket kaufen, das habe ich vorhin auch schon gemacht, und einfach im Kommentarfeld dabei schreiben, ich kann nicht kommen, ist ein Spendenticket, und dann geht das auch in diesen Topf. Also finde ich sehr cool, dass sich direkt Leute aufgerafft haben, das irgendwie so ein bisschen aufzufangen und dann eine Charity-Sache draus zu machen.
Super geil. Genau. Super
Lünebuch,
geil.
Wenn ihr die Buchhandlung googelt, Lünebuch, dann findet ihr das relativ schnell unter Veranstaltungen. Und ich setze natürlich einen Link in die Shownotes.
Ja, sehr gut. Nicole ist übrigens auch voll der Superstar.
Der
Die war auch so lieb und niedlich. Ja. Also, ja.
Oh, die ist so toll.
Ja.
Voll noch ein gut. Shoutout. Nicole Staudinger, das neue Buch heißt Männer sind auch nur Menschen.
Ja.
Und der Titel ist ein bisschen irreführend, weil man das Gefühl hat, es ist so ein Mario Bartsches Männer-Frauen-Buch. Ist es gar nicht. Es geht eigentlich um Female Empowerment und wie Frauen sich irgendwie mehr unterstützen könnten, und das dringend tun sollten und so weiter und so weiter und so weiter.
Schön. Wow. Das ist doch wieder ein guter Podcast gewesen, glaube ich.
Wie lang war der?
50 Minuten ungefähr.
Kann man mal machen.
48 Minuten. Hör mal. Haben wir ein bisschen länger. Tut mir nochmal leid.
Danke fürs Zuhören.
Genau, danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.
Bis dann.
Ciao.